Es wurde eben im Interview ja schon erwähnt, mein Vater war in seinen letzten Lebensjahren hier bei euch in der Gemeinde. Ich sage an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr ihm Zuflucht gewährt habt. Er hatte ja auch gebeinetechnisch, wenn man so will, nicht so eine ganz leichte Geschichte, aber das soll jetzt kein Thema sein. Es gibt ja biblische Geschichten, wo man weiß, wer irgendwann mal einem Kindergottesdienst war oder früher hieß das mal Sonntagsschule, da hat man die schon mal gehört. Und hier sitzt sogar hier vorne mein Jungscher Onkel. Da gab es sogar ein Lied zu. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Mach Hand hoch. Ah, so ein paar. Das sieht man heute, glaube ich, nicht mehr. Aber ein paar kennen das noch. Silber und Gold habe ich nicht. Und dann muss man springen und sowas. Genau. Und genau um diesen Text soll es heute gehen. Und wir hören uns mal oder schauen uns mal das Original an. Und wer eine Bibel dabei hat, darf auch gerne mitlesen. Der ist in der Apostelgeschichte zu finden. Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Es begab sich, dass Petrus und Johannes in den Tempel gingen. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann. Der war von Geburt an gelähmt. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht. Doch was ich habe, will ich dir geben im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der nächsten Hand und half ihm auf. Und im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Fünf Gedanken zu dieser Begebenheit. Der erste Gedanke ist gute Tradition. Petrus und Johannes folgten einer guten Tradition. Sie gingen nämlich zum Nachmittagsgebet in den Tempel, so wie es die jüdische Glaubenspraxis es vorsah. Es gab am Nachmittag eine Gebetszeit und wenn man gerade in Jerusalem war, ging man dafür in den Tempel. Und wer halt eben nicht vor Ort war, der hielt halt entsprechend dort, wo er gerade war, inne. Übrigens, wenn um 12 Uhr die Mittagsglocken klingeln, läuten, hat das eigentlich nicht Bedeutung, uns zu sagen, so, es ist 12 Uhr, sondern es ist eigentlich ein Anzeichen dafür, mal inne zu halten für das Mittagsgebet. Auch da ist es, wenn man so will, eine gute Tradition. Ja, für Leute, die mit Gott unterwegs sind, gibt es so etwas wie Rhythmen, strukturierte Abläufe. Sie sind nicht alles, aber durchaus sinnvoll und hilfreich. Und wenn man mal in alle Phasen der Kirchengeschichte hineinschaut oder auch in fast in jede Biografie von Nachfolgern Jesu, ist das zu entdecken. Riten und Rhythmen. Angefangen vielleicht von dem sonntäglichen Gottesdienstbesuch, über feste Zeiten der persönlichen Andacht, früher sagte man dazu mal stille Zeit, bis hin zu auch regelmäßigen Gebetszeiten, vielleicht beginnend mit dem Gebet zu den Mahlzeiten bis hin zu dem Abendgebet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch diesen Film Shadowlands über das Leben von C.S. Lewis mal gesehen hat. Da gibt es so eine süße kleine Szene, als seine noch nicht Freundin da war und wie er dann C.S. Lewis erzählt, dass er jeden Abend, er sich vor seinem Bett kniet, der große Professor, schon im fortgeschrittenen Alter, um ein Abendgebet zu sprechen. Ganz berührend. Es gibt ja manche, die sagen, ja, macht sich vielleicht nicht unbedingt darüber lustig, aber lächeln oder so, ja, sowas braucht man doch eigentlich nicht. Aber ich sage auch aus eigener Erfahrung, glaube ich, stimmt der folgende Satz, dass er seine Berechtigung hat. Wir können zu allen Zeiten beten, ich weiß, wir können es, aber ich fürchte, dass diejenigen, die nicht zu bestimmten Zeiten beten, überhaupt selten beten. Können Sie mal selbst für dich überlegen, was, ob da was dran sein könnte. Jedenfalls, Christen leben doch in unserem Glauben, leben doch von der Interaktion, von der Gemeinschaft, von dem Gespräch, von der gemeinsamen Zeit mit unserem Herrn. Und dann ist es gut, dem auch eine Struktur zu geben. Wie das ja auch oft Ehepaare tun, oder? Ich weiß nicht, wer von Ihnen verheiratet ist. Auch dort gibt es ja manchmal gute Strukturen. Es gibt einen gemeinschaftlichen Paarabend oder man isst regelmäßig gemeinsam zum Abendessen. Natürlich kann so etwas immer zu einer reinen Form verkommen, aber ich glaube, dass der positive Aspekt bei weitem überwiegt. Und im Glaubensleben, wie gesagt, kann zum Beispiel auch allein die Teilnahme am Gemeindeleben diesen Aspekt widerspiegeln. Wir erleben dort den anderen und wir erleben auch unseren Herrn im anderen. Und ich glaube, wer sich dort auf Dauer rausnimmt aus diesem Rhythmus, muss sich nicht wundern, wenn Glaubensleben, wenn die Jesusbeziehung verkümmert oder vielleicht auch seltsam wird, weil es eben kein Gegenüber mehr gibt, was vielleicht auch eine Horizonterweiterung bedeuten könnte oder auch vielleicht Korrektur. Und es gibt eine zweite gute Tradition, die wir hier in diesem Text finden. Nämlich direkt am Anfang wird ja berichtet, dass dieser Lahme jeden Tag, wenn man so will, traditionell zu dieser schönen Pforte, zu diesem schönen Tor gebracht wurde. Wir wissen nicht mehr, warum der Zugang so heißt. Aber auch das ist ja etwas, was sinnvoll ist. Gerade für Menschen mit einer Einschränkung, was Sinn ergibt, nämlich ihnen eine Struktur zu geben, ihnen einen Rhythmus zu geben, der ihnen dann auch hilft, vielleicht auch so ein bisschen Eigenständigkeit zu bewahren. Der sinnstiftend erlebt wird. Und im Übrigen, wir alle haben unsere Riten und Traditionen. Mal so am Rande. Als Sie heute Morgen aufgestanden sind, was haben Sie als erstes gemacht? Und gestern? Wahrscheinlich genau das Gleiche, oder? Wir alle leben von diesen Riten und Traditionen, das ist so. Wie gesagt, es ist wichtig natürlich, dass das nicht stumpf gelebt wird, klar, weil diese Gefahr ist ja durchaus berechtigt. Wenn einfach Abläufe weiter durchgezogen wird und man hinterfragt es gar nicht mehr, ob das vielleicht überhaupt Sinn ergibt. Ich habe eben erwähnt, dass ich mit Jörg Hörster zusammen Theologie studiert habe. Unser Klassenlehrer war Hans-Dieter Becker. Die Älteren unter uns wissen vielleicht noch etwas von diesem Namen. Der hat uns mal eine schöne Geschichte. Ich meine, es wäre erzählt, ich meine von einer Synagoge aus Prag. Dort würden die Leute immer, wenn sie in diese Synagoge hineingehen, also es gibt so einen Vorraum, bevor man dann quasi in den Gottesdienstraum gibt, würden die dort immer so eine ganz tiefe Verbeugung machen, um dann in den heiligen Raum quasi reinzutreten. Und Leute waren total verwundert, oh, wie ehrfurchtsvoll sind diese Menschen, bis dann irgendjemand auf die Idee kam, Moment, im Nebenort gibt's auch eine Synagoge, die machen das nicht. Warum ist das eigentlich so? Und er hat mal rumgefragt und hat dann festgestellt, früher gab es in dieser Synagoge einen alten Ofen. Und das Rohr von diesem alten Ofen lief genau bei dem Eingang zum Gottesdienstraum. Und wenn man nicht davor daddeln wollte, musste man einen tiefen, demütigen Schritt machen. Der Ofen war weg, das Rohr war weg, aber der Schritt ist geblieben. Ja, es gibt auch manche Traditionen, die wirklich zu einer toten Form werden, die ungut werden. Und deshalb reagieren meines Erachtens Petrus und Johannes auch entsprechend in diesem Text, denn im Gegensatz zu allen anderen Besuchern des Tempels, die sich irgendwie an diesen Bettler, diesen lahmen Bettler längst gewöhnt hatten und vermutlich ihn gar nicht mehr wirklich wahrnahmen, ist es bei ihnen denn anders. Denn wirklich hinschauen und hinwenden ist gut. Petrus und Johannes nehmen diese Tradition nicht einfach nur hin, sondern schauen hin. Und zwar genau. Und wenden sich dieser Person auch wirklich zu. Sie suchen den Blickkontakt. Sie suchen die wirkliche Begegnung. Ehrlicherweise oft nehmen wir doch andere, die irgendwie immer da sind, die uns irgendwie immer begegnen, kaum noch wahr. die so wie ein gut getimtes Uhrwerk uns über den Weg laufen. Sie gehören quasi zu unserem Leben wie die Lampe in der Ecke und werden danach manchmal oft so behandelt. Petrus und Johannes hingegen schauen hin. Sie agieren anders. Sie durchbrechen die vertraute Routine, das ist übrigens auch gegen die Erwartungshaltung des Bettlers, des Bedürftigen. Sie wenden sich ihm zu. Sie schauen ihn an. Sie schauen in die Augen. Damit hat er gar nicht gerechnet, das macht der Text deutlich. Und übrigens ist jetzt tatsächlich eine Rückmeldung, zum Beispiel gerade von Menschen mit Handicap, dass es ihnen so gut tut, wenn wir sie anschauen. Wir können ihnen ihre Einschränkungen nicht wegnehmen, aber wir können sie wahrnehmen. Allein darüber sind sie dankbar, dass sie gesehen werden, dass man sich ihnen zuwendet, einen Moment Zeit für sie hat, ihnen sie beachtet und ihnen vielleicht auch die Türe öffnet. Ebenso übrigens auch viele soziale Bedürftige beschreiben das so. Es gibt eine sehr nette Anekdote von Rainer Maria Rilke, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Damals in Paris, da gab es eine Bettlerin, die auf einem Platz saß und Rainer Maria Rilke hat sich überlegt, statt so mechanisch einfach so eine Münze in diese ausgestreckte Hand zu geben, legte er in diese Hand eine frisch aufgeblühte weiße Rose. Worauf die Frau verwundert aufblickte, sich überschwänglich bedankte und eine Woche nicht mehr in ihrem Bettelplatz auftauchte. Sie kam zurück dann wieder und dann fragte Rainer Maria Rilke, wo warst du gewesen? Und sagte, sie hätte von dieser Zuwendung eine Woche lang leben können. Uns sind nicht letztendlich viele Posts in den sozialen Medien eigentlich genau ein Schrei danach, nimm mich wahr, schau hin, hier bin ich, weil es vielleicht die Eltern nicht tun, die Familie, das Umfeld. Das ist übrigens gerade eine Chance auch für Gemeinde Jesu. Wir hatten ja vor 2 Wochen unser Bundesjugendtreffen. Gerade für junge Leute ist es auch eine Chance, wenn das in Gemeinde Jesu anders läuft. Wenn gerade junge Leute wahrgenommen werden, wenn wir sie nicht für selbstverständlich erachten in unserer Mitte, wo wir ihnen auch auf Augenhöhe begegnen, sie ansprechen. Schaust du mit hin? Nimmst du diese jungen Leute wahr und fragst nach? Vielleicht auch mal bei den Mitarbeitenden, die jetzt zurzeit parallel Kindergottesdienst machen? Oder manchmal gibt es da so ein Denken, ja, da gibt es Leute, für die sollen sich drum kümmern, aber ich will damit nichts zu tun haben. Wie gesagt, man muss nicht Kindergottesdienst machen oder Jungschau oder sowas, darum geht es gar nicht. Aber es geht um Wahrnehmen, um Wertschätzung. Petrus und Johannes reagieren eben nicht mechanisch auf diese bettelnde Hand, sondern wenden sich diesem Bettler zu. Und sie nehmen wirklich Kontakt auf. Und obwohl die Erwartung des Bettlers sehr eindeutig gegenüber den Jüngern ist, agieren sie hier auch ganz anders. Denn Petrus und Johannes wissen, Geld allein ist nicht gut. Ja, Geld kann in vielen Situationen helfen. Keine Frage. Aber es lindert eben nicht zum Beispiel das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Und es hilft auch nicht gegen Überforderung eines Gegenübers oder. Ich denke, bei euch ist das nicht so. Aber in manchen Fällen gibt es ja so, schon so diese Tendenz, dass man lieber eher das Portemonnaie in die Hand nimmt, als selbst Hand anzulegen und sich einzubringen. Und manchmal auch nicht mal beides. Eventuell manchmal vielleicht sogar noch verbunden mit den guten Ratschlägen für die, die sich engagieren. Also die WM ist ein gutes Stichwort. Ne? Wie viele Millionen Bundestrainer haben wir in den nächsten Wochen? Ungefähr an die 80. Ja, die spielen alle nicht mit, aber wissen alles besser. So. Aber es geht ja auch anders, wie wir in diesem Lesungstext ja gehört haben. Da gibt es diese 4 Freunde mit ihrem behinderten Kollegen und sie suchen nach kreativen Zugangsmöglichkeiten. Sie engagieren sich, sie legen Hand an. Ich frage mich manchmal, was der Besitzer des Hauses gedacht haben muss, als die Decke bröckelt, aber es ist eine andere Geschichte. Und auch hier, die ganz frommen, was machen die? Die meckern. Petrus und Johannes wissen, dass sie selber bedürftig sind. Nicht nur materiell, denn schließlich haben sie ja ihr Familienunternehmen am See Genezareth verlassen. Sie haben auf Karriere und finanzielle Absicherung verzichtet, um allein Jesus nachzufolgen. Ganz für das Reich Gottes da zu sein, sondern sie wissen letztendlich auch, von wem sie letztendlich das erwarten können, was wirklich wichtig ist. Von eben diesem Jesus von Nazareth. Das treibt sie an. Das treibt sie an hin zu den Menschen. Denn, und das macht ja auch die Lesung eben deutlich, das wird ersichtlich, Heil ist immer wichtiger als Heilung. Heil ist immer wichtiger als Heilung. Dass wir mit Gott im Reinen sind, dass wir Vergebung haben, uns dies gewiss ist, trägt mehr im Leben als gesunde Beine. Der eine oder andere weiß es, es gab im Ruhrgebiet in Essen nur einen sehr bekannten Pfarrer, Willem Busch, fast schon Jahrhunderte her. Und er erzählte mal in einem seiner Bücher von einem Bergmann, der einen Unfall unter Tage hatte und dabei beide Beine verloren hat. Bis dato hatte er nichts mit Gott am Hut. Aber dieser Unfall stellte sich als Segen heraus, weil er angefangen hat, in dieser schwierigen Situation nachzudenken. Zu überlegen, was wirklich im Leben zählt. Und lernte dann eben diesen Jesus kennen. Und wurde ein fröhlicher Nachroller Jesu. Hier nun geben diese beiden Jünger dem Bettler geben ihm die Aufmerksamkeit und Achtung und Menschenwürde. Nicht nur das, sondern er wird auch geheilt. Und bevor wir jetzt vielleicht zu schnell auf das Wunder schauen. Ich glaube nämlich, das eigentliche Gute an dem Wunder ist nicht das Wunder an sich. Das eigentliche Gute an dem Wunder ist nicht das Wunder an sich. Denn das gehört ja auch zur Ehrlichkeit dazu. Jedenfalls ich erlebe nicht solche Heilungen so in solchem Maße. Ich habe Heilungen erlebt, keine Frage, aber nicht so in solchem Maße. Und wir erleben auch nicht, dass jedes Gebet, was wir sprechen, auch erhört wird. Jedenfalls nicht so, wie wir das denken. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen blindes Gemeindemitglied. Und dieses Gemeindemitglied stand jetzt vor einer schwierigen Entscheidung, nämlich ob er sich dazu entschloss, seine Augen entfernen zu lassen. Er hatte noch so leicht hell dunkel, konnte er noch sehen. Also quasi vollkommen in die Dunkelheit zu gehen. Das war eine ganz schwere Entscheidung. Wir haben auch gebetet, aber er hat letztendlich diese Entscheidung auch getroffen. Hat diesen schwierigen Weg auch, ist er auch gegangen. Und ich frage mich eigentlich, warum manche unserer lieben Geschwister so auf Wunder und Heilungen stehen. Warum ist das so? Wollen wir vielleicht damit Macht demonstrieren? Zeigen wir, sind wir? Und was ist, wenn eben Heilung nicht passiert? Ich meine, ich glaube auch, ihr habt auch Kleingruppen, so Hauskreise und sowas, ne? Redet mal darüber, mal ehrlich. Was macht das mit euch, wenn Gebete nicht erhört werden? Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott Wunder tut. Dass er auch Heilung schenkt, aber eben nicht immer. Und auch nicht automatisch, vielleicht abhängig von unserem Glauben oder der Art und Weise, wie wir beten. Auch das gibt es ja teilweise in christlichen Kreisen. Ja? Man muss so und so beten, man muss es schon in Vollmacht annehmen oder irgendwie sowas. Ja? Liebe Leute, wer sowas behauptet, ganz ehrlich, mit einem Art System verknüpft, steckt Gott in seine Hosentasche. Als willfährigen Gefährten, der tut, was wir sagen. Aber ist es dann wirklich noch der große und souveräne Gott? Was ist also wirklich das Gute an diesem Wunder? Vielleicht auch gerade für uns heute. Einige haben ja, habe ich ja gesehen, auch mal eine Bibel rausgeholt oder ihr Handy oder sowas, haben in den Text geschaut. Kleine Quizfrage. Wo befand sich der Bettler vor dieser Begegnung mit Petrus und Johannes und wo hielt er sich anschließend auf? Das war jetzt keine rhetorische Frage. Das heißt, man könnte jetzt was sagen, wenn man will. Man könnte sogar auch schnell noch mal die Hände rausholen und mal nach, ne, vor der Begegnung und nach. Wo ist der Unterschied? Genau, draußen und drinnen haben wir ja, nochmal. Am Anfang war er vor dem Tempel, hinterher war er im Tempel. Warum ist das so? Ich weiß nicht, ob ihr das mal überlegt habt. Warum ist das interessant? Bitte was? Genau. Kranke, Menschen, die nicht als vollständig galten, hatten keinen Zugang zum Tempel. Das galt übrigens auch für Frauen. Das kann man mal überlegen. Ne? Und damit waren sie auch an dem religiös-spirituellen Leben, wenn man so will, ausgeschlossen. Sie waren nur am Rande. Eben Menschen mit Behinderung, Frauen, Ausländer und so weiter, die waren raus. Wie anders, ich sage immer hoffentlich, Gemeinde Jesu heute. Und ehrlicherweise nicht überall. Als freifängische Gemeinde haben wir ja manchmal dieses Phänomen, dass Leute unsere Gottesdienste gut finden und dann auch gerne kommen, aber manchmal nicht wissen, was uns auszeichnet. Wir haben als freifängische Gemeinde Bochum-Ost einen sogenannten Welcome-Abend ins Leben gerufen, wo wir ganz bewusst unsere Werte deutlich machen, ganz bewusst sagen, was uns auszeichnet, wie das hier funktioniert. Und wir als Gemeinde Bochum-Ost wollen ganz bewusst eine bunte und vielfältige, diverse Gemeinde sein, wo wirklich jeder Mensch, also jeder und jede und willkommen geheißen wird. Und das war damals zur Zeit Jesu, beziehungsweise auch die ersten Christen, müssen wir ehrlicherweise sagen, nicht der Fall. Und leider auch heute auch nicht überall. Und selbst auch manche in unserer Gemeinde tun sich damit tatsächlich auch schwer. Wir haben dort, wenn man so will, Entwicklungspotenzial, wie man so schön sagt. Und hier öffnet sich für diesen Bettler eine vollkommen neue Perspektive. Er kann wieder dazugehören. Er muss nicht mehr draußen bleiben. Er ist endlich ein vollwertiges Mitglied, nicht nur der Gesellschaft, nicht mehr am Rande, sondern eben auch der religiösen Gesellschaft. Er ist nicht mehr unbeachtet und ungeliebt und nicht wahr und nicht ernst genommen, sondern er gehört wieder dazu. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die sich Gemeinde Jesu bis heute stellen muss. Zum Beispiel bei dem Thema Inklusion. Menschen mit Handicaps. Oder bei dem Thema Migration. Oder bei anderen diversen Lebensthemen. Wo öffnen wir Zugänge? Und wo stehen wir eventuell auch im Weg? Und interessieren uns gar nicht, wie XY oder XX oder wer auch immer hineinfindet in Gemeinde, Heimat bekommt, Anschluss erfährt, Jesus kennenlernt. Und welchen Schritt müsstest du vielleicht sogar persönlich gehen, vielleicht auch welche innere Überzeugung, vielleicht auch mal überprüfen, damit das möglich wird? Ein paar Kapitel später, dieser Petrus hatte da eine sehr interessante Begegnung. Die einen oder anderen kennen das auch noch aus dem Kindergottesdienst. Der musste nämlich so Ekelszeug essen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Dieses Tuch, was runterkommt mit lauter unreinem Getier und sowas. Und soll das essen. Und Jesus macht ihm sehr drastisch deutlich, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Und dass wir niemanden für unrein betiteln dürfen, wo Jesus eigentlich sagt, er ist rein. Wo könntest du vielleicht ein Teil dessen sein, dass Menschen diese Begegnungsebene mit Gott und den Menschen auch im Alltag erleben? Der Bettler bekommt Zugang und seine Zukunft, neue Perspektive. Und das Gute spricht sich rum. Da, wo Gemeinde Jesu Mauern zwischen Menschen einreißt, besonders Türen für die Begegnung mit Gott öffnet, bleibt das nicht ohne Auswirkung. Übrigens auch negative. Das geht dann in den Versen danach weiter. Denn die ganz Frommen beschwerten sich und ließen die beiden dann ins Gefängnis werfen, weil es eben nicht in ihr Bild von Gott und Glauben passte. Kapitel 4. Aber die normale Bevölkerung registrierte sehr genau, was geschehen war. Wie die Jünger mit dem Behinderten, diesem Außenseiter, der keinen Zugang zum Religiösen hatte, umgegangen ist. Und wie sie zu Lebensveränderern geworden sind. Wie sie Hoffnung vermittelt haben, wie sie Türen geöffnet haben, wie sie diesen Menschen etwas Gutes getan haben. Wie nehmen euch Menschen hier in Wuppertal wahr? Wie nehmen sie uns im Bochumer Osten wahr? Sollen die das überhaupt? Oder wollen wir das überhaupt, dass sie uns wahrnehmen? Wollen wir überhaupt sichtbar sein? Petrus und Johannes sind es und sie geben dann auch Rede und Antwort, erzählen von dem, der ihr Leben von Grund auf verändert hat, wer ihre Motivation ist, sich gerade diesen Menschen zuzuwenden und nicht nur den eigenen Schrebergarten oder Sonstiges zu pflegen. Weil sie ihre Beziehung zu Jesus lebendig halten, unter anderem auch durch gute Traditionen, schauen sie genau hin, wenden sich den Menschen zu und eben speisen sie nicht mechanisch ab, weil sie wissen, dass Geld allein nicht gut ist. Und so erleben sie das Gute an dem einen oder anderen Wunder, dass Menschen nämlich einen Zugang finden zu Gott und zueinander, was sich dann auch rumsprechen wird. Das wünsche ich euch hier auch. Amen.